Heinrich Bedford Strohm ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Tag, Herr Bedford Strohm.
Ja, hallo, Herr Bauer.
Herr Bedford Strohm, Verheißung oder Verhängnis, globale ethische Herausforderungen der Digitalisierung. So heißt Ihr Vortrag, den Sie am Sonntag als 13. Weltethos-Rede in Tübingen halten werden. Ethik in den digitalen Welten, da denke ich persönlich zurzeit vor allem an unsere Debattenkultur in Deutschland. Wenn man zum Beispiel von den Hass-Mails hört, die Politiker bekommen und die jetzt zum Beispiel vom Chor des Hasses beim Hamburger Theaterfestival wieder aufgeführt wurden. Angriffe zum Beispiel gegen den grünen Politiker Cem Özdemir, der von einem Mailschreiber als Ratte bezeichnet wurde, die mit Zyklon B getötet werden sollte. Hat denn dieser politische Hass im Netz für Sie eine neue Qualität?
Ja, der hat schon eine neue Qualität. Die Kommunikationskultur hat sich tatsächlich stark verändert und wir müssen dringend die Ursachen dafür genauer anschauen und müssen dabei eben auch die ethischen Fragen der Digitalisierung mit einbeziehen. Denn was wir da erleben, hat eben sehr klar festmachbare Gründe. Die Kommunikation in den sozialen Medien läuft über die Logik des Kommerzes, des Gewinnes, des Geldverdienens. Die Algorithmen, die da einprogrammiert werden, sind so ausgerichtet, dass Botschaften, bei denen man lange stehen bleibt im Internet oder die viele Leute anklicken, dass die sozusagen nach oben gespült werden in den Suchmaschinen und allem. Und nun ist es so, dass Hassbotschaften oder Unsinn, wirklich haarsträubender Unsinn, leider viel mehr Klicks bekommt. Und deswegen werden diese Dinge wegen der Logik der Kommerzialisierung, werden die hochgespült und bekommen viel mehr Aufmerksamkeit. Und dadurch entstehen dann Stimmungen. Die Leute denken, das ist, was jetzt die meisten Leute sagen und glauben. Und im Windschatten dieses Gefühls kommen dann Stimmungen und Botschaften in der öffentlichen Kommunikation hoch, die wir so früher in dem Maß nicht gekannt haben. Das ist ein Thema, wo sich die technische Logik und diese ethischen Fragen und unsere öffentliche Kommunikationskultur miteinander verbinden. Und das müssen wir dringend viel intensiver diskutieren, als wir das bisher getan haben.
Sie haben jetzt die ökonomische Logik in den digitalen Öffentlichkeiten angesprochen, wird aber sozusagen mit diesem Fokus im Grunde das ganze Problem weniger ein ethisches als denn ein politisches. Und Ihre Rede ist ja die Weltethos-Rede, also müssten wir eigentlich eher in politischen Kategorien rangehen.
Ja, beides darf man natürlich gar nicht gegeneinander ausspielen, denn Ethik hat ja immer mit der Frage zu tun, wie wollen wir leben? Was sind die Regeln für gutes Zusammenleben? Und das hat natürlich dann auch mit politischen Fragen zu tun, denn Ethik ist nie nur etwas, was sich auf das persönliche Leben bezieht, sondern das ist etwas, was sich auf die Ebene der Organisationen und Unternehmen, wenn es um Wirtschaft geht, bezieht. Das ist etwas, was sich auf die Strukturen in der Gesellschaft und dem Staat insgesamt bezieht. Und es ist etwas, was sich auf das bezieht, was ich immer gerne Sozialkultur nenne. Also was sind so die Normen und Werte, die so im Hintergrund aller unserer Alltagshandlungen und Kommunikationen stehen? Und Ethik muss auf allen Ebenen behandelt werden. Dazu gehört natürlich auch die politische Ebene. Denn wenn Menschen leiden, wenn Dinge falsch laufen in unserem Zusammenleben und politische Gründe dafür im Hintergrund eine gewichtige Rolle spielen, dann muss man sich natürlich auch mit der Veränderung in der Politik beschäftigen.
Das heißt, politische Ethik ist sozusagen die Kategorie, mit der man Ihrer Meinung nach über das Netz nachdenken sollte. Aber wenn es sozusagen um politische Ethik geht, dann ist doch im Grunde die zentrale Frage eine ganz knallharte, nämlich wie kann man sozusagen die Macht der großen Internetkonzerne brechen?
So ist es. Das ist in der Tat eine zentrale Frage. Man muss sich das klar machen, dass durch geniale Ideen und unternehmerisches Geschick einige Menschen in kürzester Zeit nicht nur sehr reich geworden sind, sondern vor allen Dingen eine ungeheure Macht angesammelt haben. Man muss sich klar machen, dass Facebook 2,3 Milliarden User weltweit hat. Und wenn Facebook seinen Algorithmus ändert, dann verändert es die Kommunikationskultur für 2,3 Milliarden Menschen. Das muss man sich mal klar machen. Da ist überhaupt keine öffentliche Verantwortlichkeit mehr da. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was eigentlich passieren muss, damit auch die Internetwelt so organisiert ist, wie wir das von allen öffentlichen Gütern kennen. Also Straßennetz etwa ist etwas, was selbstverständlich entweder in öffentlicher Hand ist oder öffentlich genau reguliert wird. Also Dinge, die wir jeden Tag benutzen. Und jetzt ist durch diese Geschwindigkeit, mit der das Internet sich so entwickelt hat, wie wir das jetzt erleben, ein Zustand entstanden, dass ein Gut, was sehr viele Menschen in ihrem Alltag sehr intensiv nutzen, keinerlei öffentliche Verantwortlichkeit mehr hat. Und deswegen muss man nachdenken über die Frage etwa, ob die Logik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass es also Gremien gibt, die pluralistisch zusammengesetzt sind, auch im Hinblick auf das Internet eine zentrale Rolle spielen und insofern dann auch die Algorithmen öffentlich verantwortlich gemacht werden.
Wenn wir jetzt über die neuen Kulturen oder Unkulturen im Netz sprechen, dann haben sozusagen diese Kommunikationskulturen ja auch ganz neue Typen, ganz neue Persönlichkeiten, ganz neue sozusagen politische Typen hervorgebracht. Wir denken natürlich an den Twitter-Präsidenten Trump, der seinen Daumen nicht stillhalten kann. Aber ist das Problem wirklich sozusagen, dass diese Machtfiguren entstanden sind, oder ist das Problem nicht eher, dass es wirklich unterschwellige Strömungen gibt, nationalistische, autoritäre Mentalitäten, die dann eben auch diese Tweets von Trump lesen?
Ja, beides gehört eben zusammen. Beides ist abhängig voneinander. Und für uns muss es darum gehen, dass wir in dieser Situation erstens Wege finden, um diese Internetwelten einer demokratischen Kontrolle zu unterziehen. Und zweitens aber natürlich sehr deutlich machen, was der Grundkonsens ist, der unser Land, unsere Gesellschaft, ich würde sagen die Welt insgesamt, besser gemacht hat. Das ist der Grundkonsens, der mit diesem großen Wort Menschenwürde beschrieben wird, der auch in unserem Grundgesetz tief verankert ist. Toleranz, Mitmenschlichkeit, Respekt und Achtung vor dem anderen, das sind Grundorientierungen, die tun dem Zusammenleben der Menschen gut. Und deswegen müssen wir dafür einstehen, auch im politischen Leben, dafür einstehen, dass eben nicht gehetzt wird, dass Hetzbotschaften keinen Erfolg haben, dass auch die Parteien, die etwa den Todesfall eines Menschen dazu instrumentalisieren, um ihre Hetzbotschaften loszuwerden, dass die in die Grenzen gewiesen werden. Also es hat auch was zu tun mit Zivilcourage und mit einem klaren Nein zu all solchen Tendenzen, die den Hass und die Düsternis ins Zentrum stellen, anstatt das ins Zentrum zu stellen, was allein uns als Land, die Welt insgesamt voranbringt, nämlich Zuversicht.
Dennoch scheinen ja gerade Werte wie Menschenwürde von gewissen politischen Strömungen, rechten, nationalistischen politischen Strömungen ganz stark unter Druck zu sein. Nochmal, wie erklären Sie sich dieses komische Dilemma zwischen sozusagen einer zukunftsoffenen, sehr modernen Technik und dieser extremen Rückwärtsgewandtheit in den Mentalitäten, die doch überhand nehmen?
Ja, das hat sehr stark zu tun mit der Logik, mit der diese neuen Kommunikationsmedien funktionieren. Das ist eine kommerzielle Logik. Das ist eine Logik, die am privaten Gewinn orientiert ist und nicht an den Kriterien, die das, was wir öffentlichen Diskurs ausmachen, prägen. Also, dass Argumente ausgetauscht werden. Und das hakt sozusagen ein bei Einstellungen, die wir natürlich auch schon früher gekannt haben, etwa rechtsradikale Einstellungen, die aber dadurch jetzt ein Forum bekommen, was wir so in der Vergangenheit nicht gekannt haben.
Wenn also nun, wie Sie sagen, das digitale Sein im Grunde das reaktionäre Bewusstsein in den Netzkulturen prägt, welcher Widerstand meinen Sie denn dann ist für den Einzelnen überhaupt in diesen digitalen Wirklichkeiten möglich, wenn im Grunde alle Lebensbereiche ohne digitale Vernetzung gar nicht mehr auskommen? Muss der Mensch im Grunde dann eine neue Form von politischer Einsamkeit lernen im Netz?
Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt auch das Ganze nicht zu düster malen. Zwischen Verheißung und Verhängnis heißt ja auch meine Weltethos-Vorlesung. Den Titel habe ich bewusst gewählt, weil beides falsch ist. Es ist weder eine Verheißung, die man euphorisch feiert, noch ist es ein Verhängnis, dem man einfach nur ausgeliefert ist. Wir können Digitalisierung verantwortlich gestalten. Das ist auf vielen Feldern zu zeigen. Wir reden jetzt nur über den einen, nämlich die Kommunikationskultur. Aber auch da kann man die Digitalisierung gestalten. Wir erleben ja schon jetzt, dass es Organisationen gibt und Institutionen gibt, die eben auch im Internet gute, vernünftige Informationen verbreiten. Und es geht darum, dass wir uns in diesen neuen Welten zurechtfinden und dass wir die Anliegen, die vielleicht mit diesem Stichwort Menschenrechte zusammengefasst werden können, dass wir diese Anliegen dadurch vorantreiben, dass wir eben im Internet auch präsent sind.
Sagt Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er hält am Sonntag die 13. Weltethos Rede unter dem Titel Verheißung oder Verhängnis, globale ethische Herausforderungen der Digitalisierung. Herr Bedford-Strohm, besten Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.